Die Rückkehr der Spiritualität in die Politik wird durch die Religion ermöglicht. Doch diese Religion ist keine reaktionäre und rückständige Religion, sondern, um es mit den Worten von Karl Marx zu sagen, vielmehr die Seele einer seelenlosen Welt. Daher ist die Islamische Revolution in Iran unter der Führung von Imam Khomeini die Seele, das Gehirn und das Wesen einer Welt, die seelenlos, hirnlos und wesenlos geworden ist. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe »Die Geschichte der Entstehung der Islamischen Revolution in Iran«. In der 21. Folge dieser Podcast-Reihe berichten wir, wie schon in der vorherigen Folge, über die Entstehung der Islamischen Revolution in Iran aus der Perspektive westlicher Denker. Dieser Ansatz eröffnet neue Dimensionen und Perspektiven bezüglich des revolutionären Phänomens, da diese Denker den Prozess in der Regel von außen und durch die Linse wissenschaftlicher Theorien betrachtet haben. Diese Sichtweise kann ein umfassenderes und gleichzeitig spannenderes Verständnis der Islamischen Revolution in Iran bieten und uns mit ihren verborgenen und tieferen Ebenen vertraut machen. Also bleiben Sie dran. In der letzten Folge haben wir in Anlehnung an die unvorhersehbare Eigenschaft der Islamischen Revolution die Entstehung der Revolution aus der Perspektive des postmodernen Denkers Michel Foucault erläutert. Wir sagten, er habe Marx' berühmte Aussage, Religion sei Opium des Volkes, verworfen und durch einen weniger bekannten Satz von Marx ersetzt. Religion ist die Seele einer seelenlosen Welt. Foucault sah Religion weder als verbalen Ausdruck zutiefst klassenbezogener Forderungen wie Engels, noch als Mittel zur Betäubung der Massen, wie Marx es tat. Er sah die Religion bei der iranischen Revolution als eine Kraft, die aus allerlei Unzufriedenheit entstand und als eine Art ernsthaften Ausdrucks und eine ernsthafte Koexistenz darstellte. Postmoderne Denker glaubten, dass die Islamische Revolution die Kristallisation des vierten Gesichts der Macht war. Das heißt, Macht, die nicht von oben, sondern von unten ausgeht und sich, wie Derrida sagte, in Form von Plakaten, Fotografien und Slogans manifestiert. Auch Michel Foucault glaubte, dass alle Macht als ein von oben ausgeübtes Element betrachten. Macht hingegen ist ein von unten ausgeübtes Phänomen, das in allen sozialen Faktoren verborgen ist und sich mit der Zeit zeigt. In seiner postmodernen Theorie sprach Foucault über die Beziehung zwischen Macht und Wissen und glaubte, dass Macht und Machtverhältnisse eine grundlegende Rolle beim Aufbau von Wissen spielen. Tatsächlich sind es Macht und politischer Wille, die ihre Wahrheit und Hauptbedeutung bestimmen. Er betrachtet Macht nicht als eine ausschließlich im Besitz und Monopol einer Gruppe, Person oder Klasse liegende Macht, die offen und einseitig ausgeübt werden kann. Foucault glaubt, dass Macht sich wie ein Nervensystem in der gesamten Gesellschaft ausbreitet und einen netzwerkartigen und beziehungsorientierten Charakter hat. Das bedeutet, dass sie nicht zwingend durch gewalttätige Mittel ausgeübt wird. Selbst eine Rede, eine Kassette, ein Buch oder eine Idee können Quelle der Macht sein. Er ist der Überzeugung, dass diese Form der Macht, die in der gesamten Gesellschaft und in jedem Einzelnen vorhanden ist und eine Einheit bildet, eine Kraft erzeugt, gegen die sich keine Macht, kein Militär und keine offene Gewalt behaupten können. Mit diesem postmodernen Ansatz zur Macht analysiert Foucault die konfrontative Haltung der Menschen ohne Waffen gegenüber der schwer bewaffneten monarchischen Regierung in Iran. Er präsentiert ein Bild, das drei mit Macht verbundene Komponenten zeigt: Militär, Öl und Armut. Foucault erklärt, warum das Schah-Regime, das über militärische und wirtschaftliche Macht sowie eine umfassende und einzigartige Organisation verfügte, nicht in der Lage war, dem Volk zu widerstehen. Er stellt fest, dass der militärische Teil des Regimes sehr stark und umfangreich war. Er bestand aus vier Teilen: dem Militär, das im ganzen Land für den Schutz und die Verwaltung zuständig war, der königlichen Garde, also den treuen Kriegern des Schahs, der Verteidigungsarmee, die über die modernste und beste Ausrüstung verfügte, und der Militärarmee, die aus ausländischen Kräften, nämlich mehr als 40.000 amerikanischen Militärberatern, bestand. Er wies darauf hin, dass die Regierung in wirtschaftlicher Hinsicht nicht nur auf die üppigen Öleinnahmen angewiesen sei, sondern auch von einer Schattenwirtschaft und Rentenökonomie profitierte, die sich in Stiftungen wie der Pahlavi Charity Foundation manifestierte. Mit dieser wirtschaftlichen Grundlage ist das Regime in der Lage, neben den Militärkräften auch die armen gesellschaftlichen Schichten zu ernähren und für sich zu gewinnen. Insgesamt ist die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft nicht so schlecht, dass die Menschen allein deswegen ein Regime stürzen würden. Foucault glaubt, dass wir, wenn wir diese militärische, sicherheitspolitische und wirtschaftliche Macht zur sozialen Macht des Regimes hinzufügen, nämlich zur Zerstörung der mächtigen Landbesitzerklasse, die durch die Landreformen dezimiert worden war, verstehen, dass die Macht des Schah-Regimes nicht nur nicht zerbrechlich, sondern auch sehr stark war. Foucault weist darauf hin, dass die Armee des Schahs trotz ihrer offensichtlichen Macht gegenüber dem Volk sehr verwundbar war, da sie in wirtschaftlicher Hinsicht nicht unabhängig war. Mit anderen Worten, war die Basis der Armee von ausländischen Waffen abhängig und hatte nicht die Fähigkeit, dem Willen der Öffentlichkeit entgegenzuwirken, insbesondere in den unteren Rängen, wo es Unzufriedenheit über die ungleiche Verteilung von Gehältern und wirtschaftlichen Vorteilen im Vergleich zu den oberen Klassen und Offizieren gab. Ein Symbol für diese Situation war die Passivität der Soldaten gegenüber der Bevölkerung am 17. Schahriwar 1357, dem 8. September 1978. Als die Menschen den Soldaten Blumen zuwarfen und sie aufforderten, keine Gewalt anzuwenden. Mit anderen Worten, die Verwundbarkeit der Armee wird deutlicher, wenn Soldaten und Offiziere nicht auf einen ausländischen Eindringling schießen, sondern auf einen Angestellten, Lehrer, Geschäftsmann und die Männer und Frauen, die seine Landsleute sind, und Blumen nach ihm werfen. Foucault analysierte die islamische Revolution auf der Grundlage derselben postmodernen Definition von Macht, die sich auf deren verstreutes und ausgedehntes Netzwerk bezieht. Er glaubt, der Schah habe die normale und formelle Macht, das heißt, die oppositionellen politischen Parteien und Gruppen beseitigt, war sich jedoch nicht bewusst, dass die vernetzte und verstreute Macht durch diese Aktion gestärkt wurde. Foucault zeigt die Ausrichtung der beiden Gesichter der Macht gut auf und betrachtet den Schah und die Armee als Symbole nackter Macht und purer Gewalt und im Gegensatz zur Macht des allgemeinen Volkswillens und seiner gebündelten Macht, die er die weiche Seite der Macht nennt. Was mich in Iran überrascht hat, ist, dass es keinen Kampf zwischen verschiedenen Elementen gibt. Was dem Ganzen Schönheit und gleichzeitig Bedeutung verleiht, ist, dass es nur eine Konfrontation gibt. Die Konfrontation zwischen dem gesamten Volk und der Macht, die das Volk mit Waffen und der Polizei bedroht. Man muss nicht lange suchen, dieser Punkt ist sofort ersichtlich. Auf der einen Seite der uneingeschränkte Wille des Volkes, auf der anderen Seite Maschinengewehre. Foucault, der die Ereignisse der iranischen Revolution mit anderen Revolutionen in der Welt vergleicht, verdeutlicht diese Konfrontation treffend und hält sie für eine Quelle der Besorgnis und Überraschung für alle. Die Ereignisse in Iran sind in der Tat nichts, was man in China, Vietnam oder Kuba findet. Das heißt, es handelt sich um eine gewaltige Welle ohne militärische Mittel, ohne eine Avantgarde-Partei und so weiter. Das erste paradoxe Phänomen und der Grund für die Beschleunigung dieser Ereignisse besteht darin, dass das Volk seit 10 Monaten mit leeren Händen, ohne Rückgriff auf den bewaffneten Kampf und mit einer Hartnäckigkeit und einem Mut gegen ein Regime kämpft, das zu den am stärksten bewaffneten Regimen der Welt gehört, und zwar mit einer Zähigkeit und einem Mut, die die Armee in ihre Schranken gewiesen haben. Eine der herausragenden Eigenschaften von Michel Foucaults analytischem Ansatz zur islamischen Revolution ist im Vergleich zu anderen Denkern seine Aufmerksamkeit für die Frage der Führung durch Imam Khomeini und dessen praktische Anleitung sowie die entscheidende Rolle, die dies für den Sieg der Revolution gespielt hat. In den Theorien, die von Denkern zur Erklärung politischer Revolutionen präsentiert wurden, gibt es ernsthafte Meinungsverschiedenheiten über die Bedeutung und den Einfluss der beiden Elemente Handlungsfähigkeit und Struktur. Viele Denker, insbesondere marxistische Theoretiker und Funktionalisten, sind der Ansicht, dass die Struktur bei Revolutionen eine wichtigere und wirksamere Rolle spielt. Michel Foucault gehört zu den Denkern, die die Rolle der Führung und insbesondere die Persönlichkeit von Imam Khomeini bei der Erklärung der islamischen Revolution als sehr wichtig betrachten. In seinem Artikel »Der mythische Führer Irans« bezeichnet er Imam Khomeini als einen alten Heiligen, der in Paris anwesend ist, und weist zu Recht darauf hin, dass das revolutionäre Volk Irans ihn in allen Bereichen der Gesellschaft verehre. Foucault sagte, »Er war seltsam, dies aus dem Mund eines Piloten eines Boeing-Flugzeugs zu hören, der sagte, das wertvollste Vermögen, das Iran seit Jahrhunderten hat, ist hier in Frankreich. Passt gut darauf auf.« Sein Ton war befehlend. Noch wirkungsvoller waren jedoch die Worte der Streikenden aus Abadan. Wir sind nicht besonders religiös. Wir glauben an niemanden, weder an eine politische Partei noch an eine Person, an niemanden, außer an Khomeini, nur an ihn. Zweitens ist Imam Khomeini keine politische Person. Und in Zukunft wird es keine Partei namens Khomeini und keine nach ihm benannte Regierung geben. Foucault ist der Meinung, dass das iranische Volk nach der Errichtung einer islamischen Regierung strebt. Diese Regierung ist jedoch keineswegs ein Regime, in dem Geistliche eine führende Rolle oder einen umfassenden Rahmen haben. Drittens sagt Imam Khomeini nichts anderes, als dass er dem Schah, dem Regime und der Abhängigkeit ablehnend gegenübersteht. Foucaults Hinweis auf diesen Punkt bedeutet, dass Imam Khomeini über politische Klugheit verfügt, anstatt die positiven und bejahenden Aspekte des alternativen Systems hervorzuheben, die möglicherweise zu Meinungsverschiedenheiten und Spaltungen führen können, stellt er lieber die negativen Aspekte heraus, die einen gemeinsamen Nenner für alle Zuhörer darstellen. Michel Foucault hebt mit Bezug auf diese 3 Punkte die wesentliche Bedeutung von Imam Khomeinis Führung für die Entstehung der islamischen Revolution hervor. Foucaults Betonung der spirituellen Persönlichkeit Imam Khomeinis führt ihn zu einem weiteren Aspekt seiner Analyse der islamischen Revolution. Er ist der Meinung, dass die Iraner mit ihrer Revolution danach streben, Spiritualität in die Politik zurückzubringen. Foucault betrachtet die Lehren der Moderne als ein Übermaß an Vernunft, Rationalität und Wissenschaft. Liebe und Spiritualität seien in der Moderne und im modernen Denken verloren gegangen. Aus diesem Grund hegt er eine nostalgische Sicht auf die verlorene Spiritualität in der Politik, die ein Produkt der Moderne sei. Er glaubt, dass spirituelle Strömungen nicht nur von der Religion des Islam, dem schiitischen Glauben und den Trauerzeiten im Monat Muharram beeinflusst sind, sondern dass auch der Wille und die Bestrebungen der Menschen in diesem Bereich von großer Bedeutung sind. Unter einer islamischen Regierung verstehen die Menschen eine Regierung, die sich nicht auf die Herrschaft religiöser Einzelpersonen beschränkt, sondern vielmehr ein Ideal darstellt, das alle Menschen zusammenbringt, unabhängig von ihrem Spektrum, ihrer Gruppe, ihren Wünschen und Interessen. In diesem Zusammenhang schreibt Foucault: Die Bewegung, nach der die Iraner streben, zielt darauf ab, das geistige Element in das politische Leben der Menschen einzuführen. Ich möchte die islamische Regierung nicht als Idee oder gar Ideal bezeichnen, aber sie hat meine politischen Ansichten beeinflusst, denn in dieser Hinsicht ist es ein Versuch, der Politik eine geistige Dimension zu geben. Foucault sieht die Entstehung dieses spirituellen und mystischen Geistes bei den Iranern als das Ergebnis verschiedener Faktoren. Er ist der Meinung, dass die Spiritualität, die die Iraner ansprechen, die Suche nach dem ist, was wir im Westen nach der Renaissance und der großen Krise des Christentums verloren haben. Es ist das, was verloren gegangen ist, das fehlende Glied, das der Mensch mit den Veränderungen der Moderne verloren hat. Die übermäßige Konzentration auf Wissenschaft, Vernunft und Erfahrung, während Liebe, Zuneigung, Spiritualität und Religion vernachlässigt werden. Foucault ist der Ansicht, dass die Rückkehr der Spiritualität in die Politik durch die Religion geschieht. Diese Religion hat jedoch ihre eigenen speziellen Merkmale und ist nicht reaktionär oder rückwärtsgewandt, sondern der Geist einer seelenlosen Welt. Er glaubt, dass die Religion und Spiritualität, die die Iraner anstreben, eher an der Transformation dieser Welt interessiert sind, als an der transzendenten Dimension. Mit anderen Worten, handelt es sich um eine Religion, die sich der Realitäten des Tages und der Zeit bewusst und aktuell sowie wirksam ist. Kurz gesagt ist Foucault der Ansicht, dass die islamische Revolution in Iran unter der Führung von Imam Khomeini als die Seele, das Gehirn und das Wesen einer seelenlosen, hirnlosen und wesenlosen Welt betrachtet werden kann. Laut Foucault ist ein erheblicher Teil der in der Revolution des iranischen Volkes verborgenen Spiritualität an die spirituelle und mystische Persönlichkeit von Imam Khomeini gebunden. Dieser strebte mit der Revolution nicht nach Macht, sondern dachte einfach über seine göttliche Pflicht gegenüber den Menschen nach. Ein weiterer Aspekt, der das Interesse der postmodernen Denker an der islamischen Revolution weckte, war die Vielfalt der Identitäten und Klassen, die die Revolution unterstützten. Sie glaubten, dass die islamische Revolution in Iran eine Kristallisation und Manifestation verschwommener Identitäten war, was bedeutete, dass während dieser Revolution eine klare und reine Identität identifiziert werden konnte. Darüber hinaus war die islamische Revolution nicht auf eine bestimmte soziale Schicht angewiesen. Selbst wenn man die Geistlichen als Pioniere der Revolution betrachtet, gehörten sie in Iran keiner bestimmten sozialen oder wirtschaftlichen Schicht an, sondern waren Teil aller gesellschaftlichen Schichten. Durch seinen Aufenthalt in Iran erlangte Foucault ein präzises und völlig objektives Verständnis der Rolle der Geistlichkeit in diesem Land. Seine Analyse der Stellung der Geistlichen in der iranischen Gesellschaft und des wechselseitigen Einflusses zwischen Geistlichen und Volk zeugt von seinem tiefen Bewusstsein und seiner bemerkenswerten Einsicht in die Realitäten der iranischen Gesellschaft. Er verstand gut, dass die schiitische Geistlichkeit keine hierarchische Organisation ist und dass die Ernennung einer religiösen Autorität, Marja, durch die religiösen Gläubigen und Anhänger eine Frage der Wahl des Volkes ist und dass die Beziehung zwischen Volk und Autorität keine Einbahnstraße des Befehls und Gehorsams ist, sondern vielmehr eine Zweibahnstraße des gegenseitigen Einflusses und der gegenseitigen Beeinflussung. Er schreibt: In der schiitischen Geistlichkeit unterliegt die religiöse Autorität keiner Hierarchie. Jeder folgt nur der Autorität, Marja, die er wählt. Und die großen Ayatollahs von heute, die das Volk vereint auf die Straße gegen den Schah, die Polizei und seine Armee geführt haben, wurden von niemanden auf ein Podest gestellt, sondern man hört auf sie. Und dies gilt sogar in den kleinsten Gemeinschaften, das heißt in den Stadtvierteln und Dörfern. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind am Ende der 21. Folge des Podcasts Die Geschichte der Entstehung der Islamischen Revolution in Iran angekommen. In dieser Folge sind wir näher auf die Ansicht des zeitgenössischen französischen Philosophen und Denkers Michel Foucault, 1926 bis 1984, über die Islamische Revolution eingegangen. Foucault ist der Auffassung, dass die Rückkehr der Spiritualität in die Politik durch die Religion geschieht. Diese Religion ist jedoch nicht zurückgezogen und reaktionär, sondern die Seele einer seelenlosen Welt, wie es Karl Marx einst genannt hat. Daher glaubt Foucault, dass die Islamische Revolution unter der Führung von Imam Khomeini als die Seele, das Gehirn und der Kern einer seelenlosen, hirnlosen und kernlosen Welt verstanden werden kann. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge gefallen hat. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch bei den nächsten Folgen begleiten und unseren Podcast auch Ihren Freunden empfehlen. Beim nächsten Mal werden wir Ihnen die Ansicht eines weiteren prominenten westlichen Denkers zur Entstehung der Islamischen Revolution in Iran vorstellen. Sie können diesen Podcast sowie weitere Podcast-Reihen aus unserer vielfältigen Themenwelt kostenlos auf unserer Webseite unter iranradio.ir/de anhören. Folgen Sie uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen auf Instagram, YouTube und X unter @iranradio.de. Dort können Sie weitere interessante Inhalte entdecken und uns auch gerne Fragen und Anregungen zukommen lassen. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Bis dann!